Podcast. Und damit herzlich willkommen zu dieser fulminanten Ausgabe von 1912, eurem Lieblings-SV-Mappen und dem einzigen SV-Mappen-Podcast, also konkret.
Ja, kann man so sagen.
Direkt SV-Mappen-Podcast, glaube ich schon. An meiner Seite, wie immer, ihr habt ihn gerade schon stammeln hören, Lukas.
Ja. Und an meiner Seite Tobi, hat wieder
Quatsch erzählt.
Oder was wollte ich gerade sagen, aber es ist ja, stimmt ja viel.
Genau, es stimmt ja viel. Ja, wir haben heute die große Ehre, dass wir über gute Zeiten und schlechte Zeiten reden dürfen. Fangen wir doch mit den guten Sachen an, in aller Kürze.
Das ist ein schöner Folgenname vielleicht schon.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja, obwohl es kein Film ist, meinst du? Ja. In aller Kürze, Chris Hämlein bleibt und wir haben den Klassenerhalt. Das war auch schon das Beste, was wir jetzt berichten können. Alles andere, ich habe überlegt, ich habe es Lukas gar gesagt, ob ich statt Podcast heute Trotzcast sage, weil sehr viel Frust mit dabei ist.
Wir haben so trotzig sind wir kleine Kinder.
Genau, trotzig sind wir kleine Kinder und dass wir trotz einer beschissenen Rückrunde den Klassenerhalt haben. Wir haben viel durchzudiskutieren, was halt nicht besonders schön ist und wo der SV respektive der Vorstand sich gerade noch irgendwie
Kopf aus der Schlinge gezogen,
hat. Und natürlich müssen wir auch über die brachial gute Leistung in Köln sprechen. Ich meine, Bünding hat 2 Tore geschossen. Schade, dass nicht beide für uns waren.
Bünding schießt 2 Tore und sichert damit den Klassenerhalt. Das wäre doch ein schöner Satz oder eine schöne Überschrift gewesen, genau, die ich genommen hätte. Und dann.
Wenn du nicht immer die Ergebnisse dazu posten würdest, wäre das vielleicht auch nicht schlecht. Aber so, na gut. Wir fangen einfach mal vorne an. Also du hast hier als erstes Stichwort den Braunschweig-Skandal aufgeschrieben oder wollen wir erst über Locke reden? Ich finde, lass uns mit was Positivem einsteigen.
Ja, warum nicht?
Also beste Nachricht des Wochenendes kam am Sonntag, war auch total witzig. Wir saßen beim Frauenspiel. Bekannter setzte sich noch dazu und wir haben beide, also ich mit ihm, dann darüber philosophiert, dass man ja auch manchmal über Chris Hämleins Leistung durchaus stolpern kann, aber im Großen und Ganzen eher einer der Spieler ist, die ich gerne beim SV auf dem Platz sehen möchte, denn eher einer der Spieler ist, die noch da mit Herzblut stehen, denen es was ausmacht, wenn irgendwas daneben geht, denen es was ausmacht, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll, und denen es was ausmacht, wenn sie den Platz verlassen müssen, weil sie angeschlagen sind. Und solche Herzblutspieler, davon wünsche ich mir eigentlich laufend 11 auf dem Platz.
Ja.
Und bin froh, dass wir zumindest erstmal diesen einen haben. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass er verlängert hat. Freut mich sehr. Und du hast mit Sicherheit auch in den kommenden Monaten eine wichtige Position mit SVM.
Gehe ich auch von aus, ja. Ein großer Umbruch stellt sich ja dar. Das ist ja, hört man ja, wird mehrfach immer schon so kolportiert. Kriegt man ja auch dann jetzt aus dem Trainerteam dann mit quasi. Und so weiter. Und dass er dann immer noch dabei ist, diesen Umbruch mit voranzutreiben, finde ich auch sehr, sehr schön. Ein Jahr plus Option hat er bekommen. Ist in einem gehobenen Alter, in dem er sich ja befindet. Er ist, glaube ich, 32. Auf jeden Fall über 30.
Ja, das bringt ja aber, guckt man dann, also trotzdem, leistungsmäßig ist er aber echt noch gut dabei, muss ich sagen, für das Alter dann, ne?
Ja, entwickelt sich, sagen, hat, ne, sich immer noch entwickelt, genau. Ist ja eine Art Führungsspieler, der junge Spieler auch führen kann und wird hoffentlich. Und vielleicht ist er einer der älteren Leute in einem vielleicht jetzt auch jüngeren Kader, was ich jetzt mal hoffe, dass man ihn verjüngt und nimmt dann halt so diesen gesunden Mix ein zwischen Erfahrung und Leidenschaft und ja, Führungsfigur und spielerische, ja, also ich glaube mal, vielleicht einer von den spielerisch etwas, ja, limitierteren, genau. Ist aber ja auch nicht so wild, weil man das dann trotzdem mit Kampf und wegmacht und so, hat ja auch jetzt ein Tor geschossen, immerhin, und wenn man damit halt glänzen kann, ist ja alles in Ordnung, darauf kommt es ja an im Fußball, und ich bin auch sehr froh.
Ja. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er weiter dabei ist und wird uns mit Sicherheit noch für manchen Gesprächsstoff sorgen. So viel sind wir uns auf jeden Fall sicher.
Aber wenn er jetzt von dieser Saison zur nächsten Saison wieder so eine weitere Entwicklung nimmt, wie von letzter zu dieser, dann könnte er die wichtigste Position im Mappenspiel sein.
Definitiv richtig. dann kommen wir zu einem Thema, das uns quasi das ganze Wochenende beschäftigt hat, weil es fatal war, einfach, ja, weil es großartig fatal war. Plötzlich kam am Freitag halt die Meldung auf, dass beim Braunschweig-Heimspiel die komplette Nord, für die, die nicht wissen, was die Nord ist, die ExxonMobil-Tribüne, gesperrt werden soll, aus Sicherheitsgründen. Ja, jetzt erinnern wir uns alle, Braunschweig, unser Hassgegner Nummer 1, das ist natürlich immer für Randale richtig gut, war schon das erste Stutzen da. Also die Dauerkarteninhaber der Nord hatten halt, ja, ein Infoschreiben bekommen, dass sie halt an dem Spieltag nicht ihren angestammten Platz einnehmen dürfen, sondern sich bitte für einen anderen Platz bewerben sollen. Also du musstest dir ja tatsächlich deine Karte buchen.
Ja, mit deinem, okay.
Ne, du hast ja nicht...
Das kennen wir als Corona-Zeit schon. Ja,
genau. Und dann kam die Diskussion auf, was ist da los? Und kam plötzlich halt Gerücht oder nicht auf, dass 3200 Karten Richtung Braunschweig gehen soll, wenn man halt verhindern möchte, dass sich vor dem Stadion zu viele ansammeln, weil Braunschweig ja in dem Spiel halt den Aufstieg perfekt machen kann auch. Und dass man die Leute dann lieber im Stadion hätte. Außerdem sind natürlich 3200 verkaufte Karten besser als 3200 nicht verkaufte Karten. Das ist mit Sicherheit auch so eine Erwägung gewesen. Und nach vorne geschoben wurden jedoch immer Sicherheitsaspekte, die aber auf Nachfrage einer dritten Person von der Polizei direkt ausgeräumt wurden wieder. Denn das war gar nicht das Anliegen der Polizei, sondern das Anliegen des Vereins. Und da wurde die ganze Situation langsam kritisch, was denn da irgendwie los ist.
Ja, vor allem, wenn man auch den E-Mail, also der wurde ja auch gepostet, im Internet verlauf mal so, ich möchte mal nur einen Satz daraus zitieren. Wir erwarten eine außergewöhnlich hohe Kartennachfrage, auch von unseren Gästen aus Braunschweig. In Abstimmung mit den sicherheitsrelevanten Behörden werden uns leider zu diesem Spiel keine Heimstehplätze auf der ExxonMobil-Tribüne zur Verfügung stehen. Das ist ja schon eine ganz klare Ansage. Da gibt es ja eigentlich gar keinen Interpretationsspielraum.
Ja, das ist ja auch eine schöne Sache, dass es eine große Anfrage gibt an das Kartenkontingent für Braunschweig. Ihnen stehen 1300 Karten zur Verfügung. Die dürfen Sie auch gerne alle ziehen. Ich glaube, da hat auch keiner Probleme. Und machen wir uns auch nichts vor, wie bei jedem anderen Spiel, auch selbst bei einem Osnabrück-Spiel, gelingt es immer wieder doch auch auswärtigen Karten auf den anderen Tribünen zu bekommen. Also weiterhin eigentlich kein Grund, sowas extra einzurichten. Denn ich bezweifle stark, selbst wenn uns Braunschweig 5-0 abschießt oder wie auch immer, was ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist.
Könnte ich mir nicht vorstellen, wie sowas gehen soll. Ja.
Sollen wir noch über andere Spiele reden, die wir vorher mal hatten? Was ja nicht so unwahrscheinlich ist, glaube ich trotzdem nicht, dass es Klassenkeile von Meppen-Fans gegen irgendwelche Braunschweiger auf den Sitzplatztribünen oder auf der Süd geben würde, weil am Ende des Tages das allen relativ egal ist von uns. Der Klassenerhalt ist da, mehr können wir gar nicht erreichen. Platz 4 schaffen wir halt auch nicht mehr.
Wir denken.
Und deswegen ist es wurscht und wir haben ja auch kein gesteigert negatives Verhältnis zu Braunschweig. Also das ist, wie gesagt, Diskussionsgrundlage vielleicht eine andere, wenn wir hier tatsächlich über Lila-Weiß reden würden. Aber an der Stelle alles komplett irritierend und das Größte ist halt die Frechheit gegenüber den Fans, dass man nicht ehrlich zu den Fans ist und dass man tatsächlich den Dauerkarteninhabern, viele davon, die auch treu 2 Jahre lang diese Dauerkarte gekauft haben, dafür keine Spiele oder wenig Spiele gesehen haben. Und da schließe ich uns beide jetzt mal ein. Wir haben durchgängig unsere Dauerkarten auch behalten. Und ja, im schlechtesten Fall haben wir 2 Spiele dafür gesehen in einer Saison. Und haben trotzdem halt, das kommt noch erschwerend hinzu, und haben trotzdem das Geld bezahlt und wollten den Verein unterstützen. Und auf der anderen Seite verteilt der Verein jetzt den Arschtritt an die Fans, die ihre Dauerkarte da haben, und sagt, geht doch mal woanders hin, wir machen jetzt was anderes.
Wir möchten lieber Platz für Gäste machen. Ja. Der Gast ist wichtiger als der Heim.
Wirklich schäbig. Naja, Lirum Larum, Diskussion waren groß, die Emotionen kochten hoch. Ich finde auch ganz interessant, das muss doch aber auch vereinsintern irgendwie logisch gewesen sein, dass das hochkochen wird. Ja, da denkt man anscheinend nicht weit genug drüber nach an der Stelle. Naja, auf jeden Fall am Montag kochten die Emotionen dann wieder runter, als man Entwarnung gegeben hat. Dass zwar weniger Stehplätze auf der Nord zur Verfügung stehen werden, ist aber auf jeden Fall reichen wird für die ganzen Dauerkarteninhaber.
Die Pufferzone muss verdoppelt werden.
Genau, ja. Super, also wir müssen da 2 ExxonMobil-Banner hängen, das kriegen wir dann auch noch hin.
Man kann halt vielleicht auch so einen Braunschweig-Banner da hinhängen, das wäre vielleicht auch noch ein guter Kompromiss gewesen.
Dann sind sie gefühlt ja trotzdem da. Ja, also man hat sich da tatsächlich aus dieser Nummer versucht, elegant rauszuziehen, aber man riecht die volle Windel trotzdem, so muss man ganz ehrlich sagen. Das auf 100 Kilometer. Und ich muss ja sagen, so weit gehen wir mal vorweg. Man hat sich entschuldigt, man hat sich für die Kommunikation entschuldigt. Man hat sich jetzt nicht für das entschuldigt, was passiert ist, sondern nur für die Kommunikation. Da hapert es noch ein bisschen, zumindest ist man trotzdem nach vorne gegangen, hat sich entschuldigt. Und ich erinnere mich noch gerade damals auch, als dieses ganze Spendenaktion gab und die Leute die Dauerkarten behalten haben und so, der Verein kam nach vorne und sagte, wow, wir sind auch so begeistert und wir sind unseren Fans so dankbar, wir lassen uns irgendwas einfallen, damit wir das wieder gut machen können, da gibt es irgendwie einen Schmankerl, da könnt ihr euch auf was freuen. Ja, anscheinend ist das diese Schmankerl, was anderes ist ja bis heute auch nicht gekommen. Nein, man kriegt dann einen Arschtritt.
Also. Eine ganze Heimtribüne voller Gästefans, das ist doch nett.
Das ist doch auf du.
Also bitte.
Braunschweiger, wer mag sie nicht? Auf Brot. Ja. Ja, also zum Glück ist die Episode abgehakt. Ich bin erstmal froh und dankbar, dass jeder dahin darf, wo er hingehört, wenn er eine Dauerkarte hat. Ja, abgehakt erstmal dafür, dass,
also für die,
ja, das ist nicht nur ein Geschmäckle, es ist ein fieser, bitterer Nachgeschmack. Und lieber SV, liebe Verantwortlichen, da könnt ihr jetzt auch nochmal ein paar Stellschrauben drehen, dass da irgendwie dann doch mal wieder noch, dass man da die Wogen noch wieder glättet. Ja,
ein Umbruch, eine Neuausrichtung im sportlichen Bereich ist bitter nötig am Ende der Saison. Man muss aber vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass man auch in anderen Sachen etwas professioneller sich verhält und ja.
Wie gesagt, also ich finde halt ganz faszinierend, dass ich bei dem Ganzen, was da passiert ist, und wenn es nur schlechte Kommunikation ist, ich meine, der SV gibt ja seine Kommunikation auch letztendlich selber raus, keiner auf den Gedanken kommt, oh, das könnte aber auch zu negativen Reaktionen führen, weil der geneigte Fan wird bestimmt sagen, ach, mein lieber Verein, der möchte, dass ich nicht an meinem Standardplatz stehe. Na gut, ich gehe woanders hin, weil ich hab dich so lieb. Ja, das ist doch klar, dass da was hinterherkommt.
Dass man diese Dauerkarte vielleicht aus Gründen sich besorgt hat.
Ja. Naja. Offensichtlich nicht für die
Es ist einfach
für die Vorsitzenden oder für die Führung des Vereins, sondern eher doch für den Fußballclub
selbst. Einfach symbolträchtig für diese Rückrunde, dass es nicht nur sportlich nicht läuft, sondern dass es auch halt ja im Vorstand
Sagen wir, dass die Kommunikation nicht läuft.
Kommunikation, ja.
Was anderes darfst du am Ende des Tages nicht mehr offiziell sagen.
Nee, ich sage auch gar nichts mehr dazu, fast. Ja. Auf jeden Fall hat man mit diesem Schreiben dann quasi noch so die Kurve gekriegt, so die S-Kurve gerade noch so mit Schrammen sozusagen am Auto.
Die Nordschleife.
Die Nordschleife. Genau, hat man gerade noch so genommen und es passt einfach wie die Faust aufs Auge zu dieser Rückrunde. Das ist nun mal so. Wir hatten es letzte Saison ja mit dieser komischen Schlammschlacht zwischen NOZ und Vorstand zu einer Unzeit der Saison. Gott sei Dank ist ja. Ich meine, gut, da war es auch vor einem wichtigen Spiel. Ich weiß aber nicht mehr genau gegen wen, was wir dann auf jeden Fall auch wieder verloren haben. Ist ja klar. Letzte Saison war das ja recht häufig zum Saisonende. Und jetzt wieder vor quasi dem Spiel zum Klassenerhalt. Aber gut, da hat man ja wenigstens ein etwas positive PR für sich gemacht. Also mit dem Entschuldigungsschreiben jetzt, ne?
Ja.
Einigermaßen,
trotzdem,
wie gesagt.
Trotzdem bleibt die Frage, ja. Wo ist das Häufchen?
Genau. Ja. So ist es. Ja, das ist halt alles sehr, ja, es ist Mappen-like, im schlechtesten Sinne leider.
Ja, im schlechtesten Sinne, traurig, aber wahr. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auch was die Fans einfach nicht verdient haben, die halt zwei Jahre lang dem Verein komplett zur Seite gestanden haben und ihm immer die Stange gehalten haben und das halt auch finanziell sogar.
Ja.
Das muss man einfach auch mal sagen.
Ja.
Gut, aber dann kommen wir jetzt zu dem, was uns erfreut, also was zumindest positiv zu verbuchen ist. Wir haben den Klassenerhalt und das haben wir dadurch geschafft, dass wir unentschieden gespielt haben in Köln. Lukas, du warst da.
Ich war da tatsächlich, ja. Ich hab mich dieser Auswärtsfahrt hingegeben, weil Köln ist ja dann doch noch, um Eck ist vielleicht zu übertrieben, aber ich war noch nie am Sportpark Höhenberg, wie man so schön sagt.
Aber dann haben wir jetzt auch langsam alle Stadien durch in Köln,
oder? Ja, tatsächlich, nur das Große halt nicht.
Doch, nicht gegen Meppen, aber in dem Rhein-Energie-Stadion war ich auch schon mehrfach.
Und auch. Ich auch.
Bei Ärztestadt Böller haben wir im Rhein-Energie-Stadion
gesessen. Achso, das war das sogar tatsächlich. Ja, ich weiß das schon, als ich kannte.
Ja, das ist ja
schon
2006,
ja. Genau. Das letzte Ärztekonzert, das letzte Ärztekonzert aller Zeiten. Also, wir erinnern uns noch.
Ja, über 4 Stunden.
Damals hieß das noch so. Das wird wohl das Abschiedsding sein. Aber gut, das sind andere Themen. Aber ja, richtig. Südstadion waren wir gegen die Fortuna. Sieht optisch eigentlich noch ähnlich aus, würde ich jetzt so drüber nachdenken. Also so ja, so halb fertig irgendwie so. so auch, aber auch, ich meine, da muss man sich als Mappner ja nicht drüber lustig machen. Unser Stadion ist ja auch so ein bisschen, also halt auch so eine Sitzplätze, so Freiluft-Sitzplätze und so weiter. Sanitäre Anlagen, die zwar okay waren, aber irgendwie, wo man sich denkt, boah, wenn hier der Gästeblock voll wäre, Alter, wäre auch nicht so geil. Aber gut, da werden sich die Kölner Gedanken drüber machen, wenn der erste FC Kaiserslautern da ankommt mit 8 Millionen Leuten.
Ja.
Ja, aber sonst, ja, an sich ein ganz okayes Stadion. Da
müssen wahrscheinlich gute Sicht, die Dauerkarteninhaber dann in den Gästeblock und die Kaiserslautern in den Hauptblock
oder so. So sieht's aus, genau.
Ja. Die haben sich da Tipps geholt beim Mappener Vorstand.
Ja, richtig, also von den Profis lernen.
Ja. Ihr macht das doch schon länger hier. Wie würde das jetzt lösen?
Ja.
Ah, kein Problem.
Schönen Gruß auch an Lars, mit dem ich da hingefahren bin. Eigentlich war ja auch Armin angedacht, der sich ja dann noch krank melden musste. Leider gute Besserung an dieser Stelle. Dann wäre das auch noch eine etwas größere Fahrt, wollte ich schon sagen, im Auto gewesen, aber so waren wir nur zu zweit, aber es war egal, hat trotzdem Laune gemacht, obwohl, ja, 2,5 Stunden fährt man wohl hin und auch wieder zurück. Auf dem Rückweg hat es ein bisschen länger gedauert, weil dann auf einmal Starkregen kam, was im Stadion am Fernseher ja auch von Markus Höhner gesagt wurde, hier ist Wetterwarnung, aber das Wetter ist noch top. Ja, kam dann, als wir aus Köln raus waren, Autobahn, da hat es wirklich gewittert und geplästert ohne Ende. Aber wir sind heil an und wieder zurückgekommen.
Ja, und das Schöne ist, das war eigentlich schon das Spannendste zum ganzen Spiel.
Ja, wir fangen mit schönen Dingen an, wie immer. Und ja, also ich sei mal dazu gesagt, ich schreibe ja nach dem Spiel auf Instagram und Facebook halt immer so meine Gedanken zum Spiel. Und da habe ich dann jetzt eine Sache geschrieben, für die möchte ich mich entschuldigen, weil das ist auch ein bisschen sehr plakativ und sehr, ja, ich wollte sagen populistisch, aber ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich habe dann eine Halbzeit der Schande genannt. Ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen. Deswegen für so einen Quatsch entschuldige ich mich dann jetzt mal, aber nicht für das, was ich dann darunter geschrieben habe. Also die Kritikpunkte und so, die arbeiten wir jetzt heute auch auf. Es war wirklich nicht ganz so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellen muss, wenn man das so hört jetzt. Es war halt aber auch, also weil beide Mannschaften halt auch relativ schwach waren, trotzdem sind wieder diese klaren Negativpunkte, die wir jetzt eigentlich schon Spiel für Spiel ansprechen, und sie werden nicht angegangen oder können nicht angegangen werden, und das frustriert mich dann halt sowohl am Stadion als auch am Fernseher. Und es kann eigentlich meiner Meinung nach nicht sein, dass ein Profiverein aus so klaren Fehlern einfach nicht lernen kann oder lernen will. Das ist ja fast so schlimm wie im Vorstand. Nee, das ist jetzt auch gut jetzt. Wir machen jetzt beim Sportlichen weiter. Ja, und fangen dann mal an, weil man hatte am Anfang sehr gute Dinge, weil die Ausstattung hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, genau. Käuper, Amitov und Guda waren wieder dabei. Ja. Für Egra, Feigenspann und Hämlein, um dann mal eben zusammenzureißen.
Dass Guda geht, haben wir im letzten Podcast erwähnt?
Wir im letzten Podcast erwähnt.
Okay, ja. Hat man sich ein bisschen gewundert, dass man sagt, okay, man für jemanden, für den es anscheinend nicht reicht für nächstes Jahr, oder der selber von sich entschieden hat, dass er nicht in Meppen bleiben möchte.
Und dann steht er in der Startelf.
Seiner Sperre.
Das war das Erste, was ich auch gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich saß jetzt zu Hause vom Fernseher, mein erster Gedanke war, ja, super. Vertrag verlängerst du nicht, aber stellst du als erstes mal auf.
Ja, gut, da ist halt die Frage, was für ein Spiel möchte man spielen? Das ist ja immer so ein Matchplan und so. Das war jetzt klar, okay, man spielt auf Konter wieder mal. Und diesmal wieder etwas konsequenter. Hat vielleicht in 90 Minuten, 15 Minuten gut funktioniert, würde ich sagen.
Ja, das ist aber schon hochgegriffen.
Ohne es jetzt genau zu stoppen. Aber ja, das ist wieder eins dieser Probleme. Man möchte ja gerne auf Konter spielen, kriegt es einfach nicht hin, aber kommen wir dann mit Sicherheit gleich noch zu. Ja, Amitov hat mich gefreut, hätte auch gehofft, dass er 90 Minuten durchspielt. Hat auch mit einem am besten gefallen, auch von den Feldspielern. Ja, und Käuper ja sowieso, ist ja mein Lieblingsspieler, das ist ja jedem bekannt. Ja, war auch noch nicht hundertprozentig fit für 90 Minuten. War auch, ehrlich gesagt, zu erwarten. Finde es aber dann irgendwie immer komisch, wenn man irgendwie da noch eine Meldung raushaut. So, Käuper und Blacher sind bei 100%. Gab es ja mal irgendwie vor ein paar Wochen. Wenn man bei 100% ist, dann ist man auch bereit für 90 Minuten und mehr zu spielen. Und das auch in mehrere Spiele in Folge. Er hat jetzt kein Spiel 90 Minuten gemacht, als ihm diese Meldung rauskam. Das erste Spiel nach dieser Meldung.
Wieder reinbringen. Man weiß es nicht.
Ja, aber dann musst du halt sagen, die sind wieder vor dem Mannschaftstraining oder sowas. Dann kann man sich seine eigenen Gedanken machen, was das genau bedeutet. Ja. Aber 100% heißt 100%. Wenn ich bei 100% bin, dann kann ich 90 Minuten Fußball spielen. Also so. Als Fußballer jetzt, als Profifußballer. Nicht, also ich natürlich nicht. Ich könnte 90 Minuten Podcast aufnehmen, wenn ich bei 100% bin.
Du bist immer bei 120%.
Ja.
Aber 90 Sekunden willst du wohin kriegen.
Fußball.
Ja,
ja, das auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem.
Auf den Platz runter, dann sind die 90 Sekunden schon.
Ja, das Spiel an sich, wir hatten ja jetzt so, also ich hatte dann gehofft nach der Ausstellung, alles klar, wir machen ja den Klassenerhalt fertig, wir kommen ja mit der Hypothek in Anführungsstrichen, 11 Spiele in Folge ohne Sieg.
10
waren es da noch. Sind es 11 nach dem Spiel? Kann auch sein, ja, würde ich gar nicht sagen, ja, das mag sein. Also mit einer zweistelligen Anzahl Spiele ohne Sieg.
sehr diplomatisch gelöst,
ja. Kamen wir dann dahin. Und da hatte ich gedacht, alles klar, jetzt auch mit Käuper und Blacher und Tankulic, unser magisches Dreieck, unser Bermuda-Dreieck im Mittelfeld, wie wir Meppner sagen,
aber
wie
ich einzig, jetzt gesagt habe. Das Einzige, was da drin verschwunden sind die Bälle.
So, genau. Fehlpassquote war sehr hoch. Nee. Aber dann habe ich gedacht, okay, ja, das wird wieder schöner Fußball endlich mal wieder anzusehen, zumindest Ballbesitz oder Umschalten, was auch immer, aber irgendwas wird wohl funktionieren. Ja, was funktioniert hat, war, dass wir die Anfangsphase verschlafen haben.
Ja.
Da war das Köln ist deutlich aber auch stärker.
Schon guter Brauch.
Weiß ich gar nicht, ist das so? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir eine gute Anfangsphase machen und dann ist das Spiel herschenken. Das war jetzt halt so
eine schwache Anfangsphase.
Eher umgekehrt.
In 5 Jahren dritter Liga verschlafen wir mehr Anfangsphasen, als dass wir gut gespielt haben, glaube ich.
Und das ist es wert, mal ausgewertet zu werden. Ja. Würdest du das bitte für die nächste Folge vorbereiten?
Auf gar keinen Fall.
Ja, eine sehr offene Abwehr, habe ich mir noch aufgeschrieben, fand ich. Also da fehlten noch so die Abstimmung, da auch wieder beste Abwehr, aber ja, es ging so, also wurde gegen Ende des Spiels besser, weil ich glaube auch, weil die Viktoria ein bisschen schwächer wurde, das spielte sich dann so ein, also es ist nicht so, dass sie nichts mehr zu tun hatte, sondern sie stand wohl besser in der zweiten Halbzeit, das ist richtig, als in der ersten Halbzeit, weil da gingen noch sehr viele Bälle durch und da mussten wir uns eigentlich bei Mathis Haas mal bedanken, dass er halt mal eben in 20 Minuten 6 Paraden oder so rausgeholt hat.
Also das muss man auch sagen, also Kritik genug hat er letztes Mal einstecken müssen auch tatsächlich. Umso mehr lobe ich ihn heute auch. Also ja, da hat er wirklich ein Top-Spiel gemacht, hat uns sehr viel den Arsch gerissen. Gut, mit dem eigenen Mann rechnest du nicht unbedingt.
Ja, war klar, dass kein Kölner ihn überwinden konnte in dem Spiel.
Kein Kölner hat es geschafft. Also genau so muss man es einfach sehen, glaube ich.
Ja, das und war...
Die eigenen Jungs kennen ihn halt so gut aus dem Training.
Ich habe mich dann gefragt, ob es vielleicht auch am Tor lag, weil beide, als der Kölner, also nach dem Seitenwechsel, hat er auch nochmal 2-3 Dinger so rausgeholt. Das heißt, es muss am Tor gelegen haben. Vielleicht wäre es fast egal, wen du da reingestellt hättest. Nee, natürlich nicht. Mathis Haßmann hat Ambitionen jedenfalls angemeldet und dick unterstrichen, für nächstes Jahr
Stammkeeper
zu werden. Und ehrlich gesagt, also es gibt ja dann immer so irgendwie Paraden oder Abwehraktionen, die irgendwie im Gedächtnis bleiben. Auch diese Fußabwehr, also mir zumindest, diese Fußabwehr fand ich schon ziemlich stark, wie er so rausgegangen ist und dann wirklich so den Ball weggegrätscht hat quasi. Diese Aktion beim Freistoß, wo er dann gedankenschnell war, gerade noch sozusagen die Mauer koordiniert und dann sofort noch rübergesprungen ist und den Ball gehalten hat, sind alles so Sachen, was mir im Gedächtnis bleibt und sagt, okay, das ist halt nicht nur ein guter Keeper oder ein sehr guter Keeper, sondern das ist wirklich auch jemand, der das nochmal überragt, so seine eigene Art so ein bisschen reinbringt. So, wenn man an Neuer denkt, dann denkt man ja zum Beispiel immer an technisch starke, dieses Aufbauspiel, was er dann mit antreibt. Und bei Mathis Haßmann ist es dann auch so ein bisschen was, wo das jetzt im Gedächtnis geblieben ist. Bei Erik genauso, der kann seinen Körper extrem breit machen, ist im 1 gegen 1 sehr gut. Sieht man jetzt auch vielleicht ein bisschen an der Torwartschule, weil das hat Hasi ja auch super hingekriegt. Und da muss man dann auch ein Lob an unsere Torwarttrainer
richten. Genau, definitiv. Und da muss man auch sagen, da hat Hasi auch in diesem Spiel seinen klaren Vorteil gegenüber Erik nochmal ausspielen können, nämlich seine Schnelligkeit und Wendigkeit. Denn dieser Doppeltreffer in Anführungsstrichen von Köln, den er dann halt im zweiten noch mit dem linken Fuß gerade so rausgegrätscht hat, das hätte Erik wohl nicht mehr hingekriegt in dieser Schnelle und in dieser Wendigkeit. Da muss man sagen, da liegt dann halt auch das Fund, mit dem er wuchern kann. Ne?
Ja. Richtig, deswegen, dass da wirklich, da hat er uns im Spiel gehalten, dass da noch 0-0 stand, das müssen wir ihm auf jeden Fall danken. Es wurde auch etwas besser, würde ich sagen, nach dem Tor, ehrlich gesagt. Also das Tor fiel ein bisschen aus dem Nichts, aber ein Tor nach Standard, also rot im Kalender anstreichen,
das war nach einer Ecke. Schon wieder, ne? Also letzte Woche haben wir eins angestrichen wegen...
Nee, also aus dem Spiel heraus war das da.
Genau, aus dem Spiel, da wollte ich gerade sagen.
Achso,
wegen aus dem Spiel heraus und jetzt haben wir eins aus dem Standard heraus angestrichen.
Ja, weil wir kritisieren ja immer wieder die Standards, das ist dieses Mal auch auf meiner Pro-Liste gelandet, dass sie leicht besser waren, weil es immer noch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt was...
Das heißt nicht, dass man aufhören sollte zu trainieren.
Ja, genau. Das ist dann halt, es trägt jetzt so langsam kleine Früchte, es sind kleine grüne Äpfel sozusagen, die da an dem Baum hängen.
Noch nicht lecker sind.
Und nee, genau, die müssen noch etwas reifen. Ja. Aber man hat ja schon mal einen runtergenommen, hat einmal reingebissen und man ist nicht umgefallen, so wie sonst, um die Metapher bis zum Ende zu reißen. Ja, auch ein schönes Tor, Top 7, der Top 10. Cool. Ja. Hasi bestimmt auch irgendwo drin zu finden, aber wo wahrscheinlich, wenn man 6 überragende Paraden hat, dann lässt man das raus, weil man konnte sich für keinen entscheiden. Aber ich weiß nicht, ich habe es nur heute auch nur gesehen, weil das Bünding das selber gepostet hat. Bei seinem Ding.
Ach so, ist er denn nur Top 7 oder ist er halt...
Er hat nur einmal gepostet, also ich weiß nicht, ob sein überragender Kopfball auch noch reingekommen ist.
Das ist
auch
gefährlich, also als Bünding das selbst zu posten. Ich meine, gut, er hat es gemacht, so ist es nicht, aber ist ja nicht das Einzige, was er gemacht hat.
Ja, genau.
Hätte ich mir vielleicht an diesem Spieltag auch geschenkt.
Vielleicht ist es auch mit drin, wer weiß. Aber ist übrigens auch überraschend, das gibt es glaube ich auch nicht so häufig, Liga 3 Online hat immer so die fünf Leute, die du, Top 5 oder den Top-Spieler des Spieltags kann man da wählen, das sind immer 5 Leute und da sind beide Torhüter drin, also einmal der von Viktoria Köln und einmal Hasi. Hasi ist Zweiter geworden, hinter Lex, ich meine gut, erstens Lex 1860 München, große Fangruppe und zweitens irgendwie von 6 Toren 5 an 5 direkt beteiligt, also da kann man auch sagen, ja, krass. Dann da bist du auch verdienter Erster, aber Hasi Zweiter geworden und der von Viktoria Köln war dann Fünfter in dem Fall und das ist ein guter Abstand, weil genauso kann man das dann auch genau. würdigen, dass er dann halt auch ein überragendes Spiel gemacht hat. Ja, das haben seine Vorderleute halt längere Zeit, wie gesagt, nicht hingekriegt, was mir auch gefehlt hat. Und da haben wir auch in unserer Gruppe mal drüber gesprochen schon. Dieses fehlende Pressing in letzter Zeit. Also, was heißt in letzter Zeit? Also
in 2022?
Seit immer. Ja, kann auch sein, dass das in der Hinrunde gar nicht so war. Nur da hatte man halt andere Mittel. Bei mir fällt dann halt immer auf.
Ja, das Problem ist, wenn du andere Mittel hast, ist das ja auch okay. Dann brauche ich kein zwanghaftes Pressing. Aber wenn du es halt nicht hast, dann musst du es ja damit auf alle Fälle versuchen.
Probier es einfach mal.
Das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht gesehen.
Ja, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht nur den Torwart nicht anlaufen. Das war dreifaches Nicht, glaube ich, in dem Satz. Sondern dass wir halt auch den Gegner nicht im Spielaufbau stören. Und wir werden halt regelmäßig im Spielaufbau gestört und das funktioniert dann einfach. Und das ist sehr frustrierend, das von außen zu sehen, wenn der Gegner das halt macht und du verlierst dann oder musst dann den langen Ball nach vorne spielen, der Gegner hat den Ball wieder oder du verlierst ihn halt im Zweikampf und der geht jetzt aus. Und du siehst dann halt, wenn die eigenen Leute das halt nicht machen und der Gegner zieht halt sein Spiel auf, kann sich halt positionieren, wie er will, kann dann entweder lang oder kurz spielen, weil du dich halt so weit zurückziehst. Und ich verstehe es halt einfach nicht, weil wenn drei Leute anlaufen, also ich sag mal die vorderen drei, du hast den einen Stürmer und dann hast du vielleicht noch deine beiden Außenstürmer, die dann da sind, die gehen dann ran und stören halt den Gegner und dadurch verunsicherst du ihn eigentlich auch. Also es muss ja nicht zwangsläufig daraus ein Tor entstehen, das ist ja auch nicht das Ziel meiner Meinung nach, sondern halt, du bringst halt den Gegner so ein bisschen aus dem Tritt, du nervst ihn und du verhinderst, dass er dann halt irgendwie Selbstvertrauen aufbaut. Das würde ich gerne mal sehen. Das wäre doch vielleicht auch mal eine Idee, dass man das mal macht. Dann, ab und zu hatte Fassbender den Torwart auch wohl attackiert, was heißt, so einmal ist es mir in der ersten Halbzeit aufgefallen, da hat man gleich halt für Chaos ein bisschen gesorgt. Und so ziehst du halt auch zum Beispiel auch die Fans auf die Seite, auf deine Seite und dann kann das halt wieder so ein positives Zusammenspiel machen, was ja halt auch in der Hinrunde immer so von Rico Schmidt gesagt wurde, wir sind Entertainer, wir müssen die Fans mitnehmen und wenn wir halt gut spielen, dann ist die Unterstützung auch da. Ja, so funktioniert halt Fußball, so funktioniert Unterstützung und so muss es halt auch sein. Und deswegen wäre das vielleicht mal wirklich eine Idee, endlich mal mit dem Pressing so ein bisschen anzufangen. Wie gesagt, wenn du hast immer noch genug Leute hinten stehen, die dann halt die lange Bälle abfangen können oder halt die Abwehr dicht machen, das natürlich nicht so hoch stehen, dass dann ein langer Ball dich komplett blank stehen lässt, so wie wir das in unserer Abstiegssaison in der Hinrunde gemacht haben. Da war ich immer noch nachts schreiend auf und habe das Fairspiel in Erinnerung. Nein, das war natürlich ein Scherz, aber gut. Trotzdem, das sind so Sachen, die darfst du natürlich nicht machen, aber wenn halt nur die Stürmer anlaufen, wäre das vielleicht trotzdem auch mal eine Idee. Naja, immer noch so, was mir dann so auffällt, was man dann vielleicht mal annehmen kann, wenn man das gehört als SV Meppen. Weiß ich ja nicht, wer hier alle zuhört. Ja, leicht bessere Standards hatten wir gesagt. Auf das Tor, Seitfallzieher sind wir auch eingegangen. Ist viel, ja, gute Sachen in der ersten Halbzeit sind eigentlich nicht mehr da.
Nee, weil dann kam ja auch quasi schon Bönnings zweiter Treffer.
Ja, der kam in der zweiten Halbzeit noch. Wir sind in der ersten Halbzeit eigentlich immer sehr viel hinterhergelaufen. Vor allem gegen einen Gegner, der ja auch nicht so überragend gut ist. Ich habe ja eigentlich nach dem Dortmund-Spiel, da habe ich ja eher etwas Lob ausgeschüttet, obwohl das Spiel auch nicht so gut war, weil das halt ein Schritt nach vorne war. Ja. Habe dann halt gehofft, dass man den nächsten Schritt nach vorne macht im nächsten Spiel. Auch wenn immer Stammspieler zurückkommen und es sich immer mehr einspielt oder halt, ja, man mehr Mittel hat, wenn man halt auch mehr Spieler hat, logischerweise, weil jeder Spieler bringt ja seine eigene Dynamik und seinen eigenen Spielstil mit und dann dachte ich, macht man einen Schritt weiter nach vorne gegen einen etwas schwächeren Gegner, hat sich aber ehrlich gesagt mehr überrumpeln lassen und da die halt auch ja öfter mal Ballverluste haben, aus denen wir kein Kapital schlagen können, was ja halt auch so ein bisschen unser Ding ist, ne, weißt du?
Wenn du auf Kontraspiel gehst, ist
genau,
das
ist doch eigentlich das Wichtigste.
Wo du dein Kapital herziehen musst.
Du musst auf Ballverluste gehen und du musst auf aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Und das hat über 90 Minuten 0,0 funktioniert. Genau. Und das ist halt so frustrierend, wenn du das so von außen siehst, wenn du dann immer und immer und immer wieder die gleichen Fehler siehst. Und deswegen war ich halt auch ein bisschen sauer in meinen Beiträgen sozusagen. Und deswegen gibt es halt auch außer den Klassenerhalt aus diesem Spiel halt überhaupt nichts rauszuziehen so richtig.
Nee, und auch ehrlich gesagt nicht die Hoffnung darauf, dass es halt, also ich habe halt keine Andeutung, wir haben das ja auch in der Gruppe diskutiert, ich habe halt kein Indiz dafür, dass ich noch irgendwie eine positive, eine motivierte oder eine gute Leistung vom SV Meppen sehen würde im nächsten Spiel. Es gibt halt keinen Anhaltspunkt dafür, dass man sagt, jo, jetzt gehen wir nach vorne. Zumal jetzt halt auch das letzte Quäntchen dessen, was dich ja irgendwie befeuern könnte, nämlich wir müssen den Klassenerhalt auch irgendwie schaffen, auch noch weg ist.
Ja.
Ich habe Sorge, dass jetzt hier noch mehr verwaltet wird. Klar kann das auch dazu führen, dass du eventuell freier aufspielst, dass du dich mal was mehr traust, weil du sagst, ist ja jetzt wurscht, ob wir einen reinkriegen, wir können jetzt auch mal was probieren. Und das hoffe ich durchaus auch, dass vielleicht Rico hingeht und ein paar Taktiken ausprobieren wird, weil er sagt, ist ja jetzt egal, ob wir verlieren oder nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie anders dazu kommen, Tore zu schießen.
Ja.
Möchte ich sogar gerne sehen. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch, ja, gut, wäre halt schön, wenn die Saison vorbei wäre. Wir haben unsere 41 Punkte, können wir nach Hause gehen. Also es ist das Gefühl, was beim Zuschauer, beim Fan, bei demjenigen, der mitgereist ist und bei demjenigen, der auch von zu Hause aus verfolgt, bleibt.
Ja,
und ich auch so. Das ist halt wirklich, wirklich traurig. Also es ist soweit, ich habe letzte Woche irgendwann im Gespräch gesagt, irgendwann glaube ich zu einem Kollegen auf der Arbeit, ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust mehr, mir das im Augenblick anzugucken. Weil es einfach wirklich keinen Spaß mehr macht. Also es ist nichts da, es ist ja nicht mal was da, wo die Mannschaft einen irgendwie mitreißen würde.
Nee, das ist wirklich wahr.
Ja? Und das ist halt sehr traurig. Es wird dir eigentlich nichts mehr angeboten.
Ja. Ich tippe eigentlich immer auf den SV Meppen, weil ich tippe zum Beispiel immer auf Sieg. Und ich bin auch immer hibbelig, wenn Spieltag ist. Ich gehe auch immer ins Stadion und ich fahre auch immer mit.
Du bist auch positiv geladen immer, das muss ich auch sagen.
Ja,
jedes Mal sitze ich da und sage, ich habe heute ein gutes Gefühl.
Ja, und eigentlich dann, sagst du das jedes Mal. Haut mir das Spiel dann immer einen auf den Kopf sozusagen. Da bin ich halt umso frustrierter hinterher, wenn es dann halt nicht so gut läuft. Das ist halt so, aber ja, ich ist ja auch nicht so, dass ich jetzt auch nicht mehr ins Stadion gehen würde, weil ich denke, wir verlieren sowieso. Also wenn ich wüsste, dass wir verlieren, würde ich ins Stadion gehen wahrscheinlich. Weil Liebe zum SV ist halt immer da. Da können die halt auch so viel falsch machen und was auch immer. Da Liebe ist bedingungslos, wie man so schön sagt. Deswegen machen wir das für den Podcast ja auch hier. Aber wir kritisieren ja, wo wir meinen, dass wir kritisieren müssen und können.
Ja.
Oder
und
hoffen, loben halt auch hoffen, da,
wo wir davon mal was ankommt tatsächlich. Ja. Dass es gehört wird und dass man vielleicht auch darauf mal reagiert.
Und loben halt natürlich auch. Wir haben ja man könnte, glaube ich, wenn man so unsere Hinrunden-Podcasts sich anhört, könnte man so lustige Zusammenschnitte machen, wo wir dann halt auch sagen, dass wir ein super Spitzenteam sind und was wir alles so geil sind und so weiter. Kann man bestimmt ein lustiges Medley draus basteln. Aber ja gut, da war das halt noch nicht absehbar, wie es in der Rückrunde halt läuft.
Also und gerade das, wie es am Ende gelaufen ist, das ist wirklich nicht absehbar gewesen. Also.
Eine Sache, die auch wirklich diskutabel und die definitiv angegangen werden muss, ist, dass wir auch keine Sicherheit mehr nach eigenen Toren kriegen. Wenn man sich jetzt die letzten drei Spiele anguckt, sind wir immer in Führung gegangen. Also stimmt glaube ich so nicht. Also Duisburg, Dortmund 2 und Köln waren es jetzt. Dazwischen war ja noch Wien-Wiesbaden zum Beispiel, haben wir 4-0 verloren. Aber sind ja dann drei Spiele in der kürzeren Vergangenheit. Duisburg kann man vielleicht noch ein bisschen ausklammern. Ne? Da hast du ja schon mit dem 1-0 immer noch zurückgelegen. Ist trotzdem halt Dortmund 2 und Viktoria Köln jetzt, dass dir das halt keine Sicherheit gibt, dass du dann die anscheinend immer noch nicht ganz sicher bist, was willst du jetzt machen?
Genau, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt nach Hause? Sind wir fertig?
Ist die Frage, was machst du? Gehst du aufs 2-0, mauerst du das weg? Oder was auch immer? Oder kannst du wegmauern halt nicht mehr so gut, wenn der Gegner wirklich sehr, sehr aggressiv anläuft und so? Das hat ja bei beiden Spielen jetzt nicht funktioniert. Beim 1-1 in der zweiten Halbzeit ging es noch rein. Also je länger die zweite Halbzeit ging, ging es ja einigermaßen, weil Viktoria Köln halt wirklich nichts gebacken gekriegt hat. Ist natürlich auch was du dann der Abwehr positiv entgegennehmen kannst, ist klar, aber weiß ich nicht, ist schwierig, weil...
Ich mag dem halt auch echt nicht viel Positives abgewinnen, auch das, was von der Verteidigung da kam. Also ich war halt auch wirklich mehr als unzufrieden mit der Verteidigung und das halt auch tatsächlich mit einem meiner liebsten Spieler, mit Putti tatsächlich auch, war ich auch absolut irgendwie nicht zufrieden. Das hat alles vorne und hinten für meinen Geschmack nicht funktioniert und das ist auch das, was ich, glaube ich, im letzten Podcast auch angesprochen habe. Mir ist lieber, du gehst auf das 2-0, weil ich das 1-0 viel zu unsicher finde. Und auch hier wurde es wieder demonstriert. Genau, weil das passiert, was du gesagt hast. Man ist sich nicht sicher, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Oh Gott, eigentlich müssen wir mauern. Aber wenn wir eine Konterchance kriegen, dann sollten wir sie auch nutzen. Dann stehst du nachher doch wieder hinten zu offen. Er lässt die Konterchance für die anderen zu und dann sitzt das Ding drin. Und dann steht es 1-1. Dann hast du wieder zwei Punkte da liegen lassen oder wie auch immer. Nachher verlierst du das ganze Ding auch noch.
Dann dann darfst du noch weiter zittern. Ja.
Deswegen wäre halt einfach sachte, normal weiterspielen wie bisher bei einem 1-0 meiner Meinung nach der beste Weg, zu sehen, ob du irgendwie das 2-0 tatsächlich hinbekommst und wenn du es hinbekommen hast, dann kannst du dann besser auf Mauern umstellen,
sag ich mal. Ja, das Witzige ist ja, du kannst ja eigentlich mit einem 1-0 ganz gut kontern, weil dann kannst du eigentlich aus der Verteidigung raus schnell umschalten, das ist ja das Ding. Aber wir schaffen es ja einfach nicht, ich finde einfach, man sieht halt keine klaren Strukturen, zwischen den Mannschaftsteilen, nee. Also zwischen Abwehr, Mittelfeld und Sturm.
Weil wir es mittlerweile gewohnt sind, dass es so schlecht läuft, dass die ganze Mannschaft wie so ein verrückter Hühnerhaufen auf einen Pulk läuft. Gerade wenn Köln im Angriff ist, dann läuft der ganze Pulk direkt in unsere Hälfte, in das vordere Drittel oder beziehungsweise ins hintere Drittel dann ja in dem Sinne. Und dann musst du irgendwie den Aufbau wieder hinkriegen. Deswegen kriegst du diesen schnellen Konter gar nicht hin. Wenn zumindest so ein Teil der Mannschaftsteile auf ihren angestammten Positionen oder zumindest in der Nähe dieser angestammten Positionen bleiben würde, dann hättest du auch durchaus vielleicht mal eine Chance auf den Konter.
Ja.
Aber das ist halt so, oh Gott, nein, wir müssen alles dafür tun, dass wir irgendwie verteidigen und dass wir dieses 1-0 halten. Und das ist halt, halt auch arg gefährlich und führt am Ende nicht zum Ziel.
Ich weiß auch nicht, woran ich es festmachen soll, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt mal reden und dann vielleicht ergibt das ja Sinn. Ich kann dir da nicht widersprechen. Ich will ja aber auch nicht, weiß auch nicht, ob ich dir zustimmen kann. Was mir halt immer so auffällt, ist, wir haben den Ball, das ist vielleicht das, was du mit Hühnerhaufen meinst, und man weiß halt nicht so ganz genau, wohin, weil, ich sag mal, normalerweise sagst du ja so, okay, Sechser stehen hier, Achter steht hier, Zehner steht da, die Außenstürmer sind im Bereich so und der Stürmer vorne. Da wir ja jetzt zum Beispiel das Positionsspiel oder Positionsspiel im Sturm so haben, dass wir gar keinen Stürmer mehr haben, dass wir dann halt immer, es steht halt gerade derjenige vorne und wechselt, je nachdem, wo der Ball ist. Klingt ja eigentlich in dem Sinne auch nicht schlecht. Trotzdem hast du irgendwie keine vertraute Position, wo du weißt, da kann ich den Ball hinspielen, da wird er weitergeleitet, da wird er vorangetrieben. Und dann langer Ball nach vorne auf Fassbender ist immer so eine Sache, die mir jetzt bei dem Spiel so oft im Kopf geblieben ist. Langer Ball nach vorne auf Fassbender. Er hat den Ball, ist als einziger vorne, rennt nach vorne, keiner kommt nach, er rennt in zwei Leute rein, wenn er ganz viel Glück hat, zieht er den Freistoß. Meistens nicht, weil wenn du gegen zwei Leute kriegst, dann spielen die dich aus und nimm den Ball weg oder du gehst halt dilettantisch da irgendwie rein. Also nicht despektierlich jetzt gegen Fassbender gemeint, das hätte jeder sein können, auch Tankulic ist das zum Beispiel gewesen. Und dann ist der Ball halt sofort weg. Und da frage ich mich halt, was ist der Plan dahinter? Wieso macht man das genau so? Den Ball einfach nach vorne spielen kann man machen, wenn man sagt, hoch und weit bringt Sicherheit, Kreisliga, alte Kreisliga-Logik und so, das kannst du natürlich machen. Ist aber irgendwie doof. Es gab halt den einen oder anderen guten Angriff. Da hat das auch mal ein bisschen funktioniert. Trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn du 300 Pässe spielst, davon kommen jetzt drei, davon kriegst du fünf Angriffe hin. Das heißt, von diesen 300 Pässen sind vielleicht 20 oder 50 gut, meiner Meinung nach. Denke ich mir so, okay, das ist halt immer noch ziemlich mangelhaft im Gegensatz zu dem, was du sonst also abfeuerst. Und da ist halt immer wieder die gleiche Frage, was ist der offensive Matchplan? Wie will man Tore machen? Will man unbedingt kontern? Dann musst du anders lange Bälle spielen, dann musst du anders nachrücken, dann musst du halt auch anders in die Zweikämpfe gehen. Dann musst du halt, wenn du dem Gegner den Ball geben willst, musst du den halt mit vier Mann attackieren. Anders, wenn du den mit einem Mann attackierst, spielt er dich aus. Wenn du den halt mit vier Mann attackierst, kannst du alle Leute decken, kannst da drauf gehen und dann kannst du halt Freistöße ziehen, kannst du dem Gegner den Ball wegnehmen, da kannst du alles machen. Du musst halt aber nachrücken. Wenn du halt jetzt mit Kurzball spielst oder mit Ballbesitz nach vorne gehen willst, haben wir in der Hinrunde ganz gut hingekriegt, ab und zu mal. Musst du das aber auch konsequent machen, weil du kannst halt nicht vorne alleine zwei Leute oder einen alleine stehen lassen und dann den Ball wieder verlieren.
Letzten Endes ist es tatsächlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich das, was wir schon seit mehreren Podcasts auch prophezeien oder prognostizieren, wie es gerade halt einfach läuft,
Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, man müsste jetzt nur an dieser Stellschraube drehen, dann wird das wohl wieder gehen. Ja, kann sein, dass man jetzt durch Zufall irgendwie die richtige Stellschraube findet. Es gibt sehr, sehr viele Stellschrauben, aber es sind immer die gleichen Fehler, die wir jedes Spiel sehen. Und jetzt kommen wir halt mit den Würzburger Kickers, zwar den Tabellen 18., theoretisch schon abgestiegen, die müssten jetzt alle drei Spiele gewinnen und selbst dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die noch in der Klasse oder dass die noch die Klasse halten. Die haben, glaube ich, 7 Punkte Rückstand. Ist bei 3 Spielen halt ziemlich hart, die noch aufzuholen. Gerade auch da der SC Fair ja auch etwas stärker wird und Viktoria Berlin haben die jetzt 3-0 geschlagen, aber die müssen ja auch noch gegen uns. Muss man dazu sagen. Ich will jetzt nicht alles so schwarz malen, wie es das vielleicht so anhört und so. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, wenn die Saison vorbei ist und man das alles aufarbeiten kann, was man dann hoffentlich auch machen wird. Aber ich bin halt so ein bisschen halt, down. was dann halt so, wir müssten nur das machen, dann geht es schon wieder irgendwie. Ja, das hat man, letzte Saison sind wir mit dieser Einstellung auch abgestiegen. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dass das halt so auch zu Ende geht, diese Saison.
Naja, ganz ehrlich, wenn sich nichts ändert, dann steht uns der Abstieg in der nächsten Saison bevor.
Kann gut sein. Deswegen, da muss man definitiv wirklich also hart dran arbeiten. Das ist halt einfach Fakt. Ja. Und ich finde es ja auch immer witzig, man hört ja dann zum Beispiel im Interview hat, glaube ich, Balle gesagt und so, ja, irgendwie, wir haben den Klassenerhalt geschafft, aber zum Feiern war irgendwie keinem zumute. Ja, richtig. Natürlich nicht. Wie auch. Fans. Ja. Nee, wie soll man denn nach so einem Spiel dann auch irgendwie ja, einem Feiern zumute sein? Du musstest immer die ganze Zeit bis zur 19. Minute musstest du halt auf jeden Fall auch zittern, weil vom Mappen kam halt nichts. Also nicht Balle jetzt, ne? Nicht von ihm. Er war noch auch einer der Besseren, hat sich immer noch reingeworfen, im Gegensatz zu den meisten in der zweiten Halbzeit. Meiner Meinung nach, also war immer so reaktives Zweikampfverhalten da, dass man immer, also der Gegner läuft dich an, du bleibst vor ihm stehen, der Gegner macht den Haken nach rechts und dann läufst du mal hinterher. Das ist nicht so, dass du dann mal aktiv in den Zweikampf gegangen bist. Das ist auch ein Problem, was du dann hast, wenn du halt gerne auf Konter spielst. Ja, deswegen, also, ne, aber dass er das dann so gesagt hat, denken wir so, ja, das Problem seid halt ihr als Mannschaft. Das Problem sind nicht die Fans. Wie sollen wir feiern, dass wir den Klassenerhalt jetzt haben? Das war halt ein sehr, sehr schlimmes Spiel, was wir uns da angeguckt haben. Und da
nach vielen weiteren sehr, sehr schlimmen Spielen
in den Wochen. Ja, eben, genau. Und 11 Spiele in Folge jetzt.
Wenn du es wenigstens mit dem Sieg nach Hause gefahren hättest, ich glaube, dann wäre auch noch alles anders gelaufen. Klar. Aber ja, naja, gut. Gut, lass uns das hier zum Schluss bringen,
wie gesagt. Zum Schluss, ja. Das Eigentor, auch eine Szene, über die man kurz reden kann. Sehr unbedrängt, ne? Also, normalerweise, im Schaden habe ich noch kurz gedacht, okay, was soll er machen? Hinter ihm stand halt einer. Im Fernsehen konnte man sehen, das war halt nicht so. Nee. Also stand hinter ihm einer, ja, das ist schon richtig, aber der wäre so nicht an den Ball gekommen wahrscheinlich. Böning wollte den Ball zum Torwart zurückspielen. Alles eigentlich okay.
Auftitschen lassen, ne?
Ja, oder sowas. Ja, ich dachte eigentlich so sanft zurückspielen, dass der Ball zu Hause zurückrollt quasi. Hat er das falsch eingeschätzt? Das kann passieren, ist auch ja folgenlos geblieben. Dann, wenn man den Gesamtkontext sieht, war natürlich ein ganz schöner Gamebreaker in dem Spiel. Von daher, ja, ärgerlich. Ich habe ihm das auf jeden Fall das erste Tor definitiv gegönnt, weil er auch gerade zum Saisonstart so ein paar Dinge hatte mit Kopfball am Pfosten und so weiter.
Ja.
Und vor allem gegen Hertha BSC ist er im Gedächtnis geblieben, wo er mit der beste Mann war, wo er dann gefoult wurde und an den Pfosten oder in die Latte geköpft hat, wo halt sehr, sehr viel gegen ihn lief. Hatte dann auch so eine Schwächephase, was Offensivaktionen angeht, ist defensiv eigentlich immer stabil. Ja, deswegen schön, dass das 1-0 geklappt hat. Schade, dass das 1-1 so gefallen ist. Aber ja, gut.
Ja, was man passiert dann halt. Aber auch konstatieren muss, ist, dass dann halt auch das Spiel im Prinzip vorbei war. Ne? Also,
ja, fast. Aber ja, sag du gerne. Ja, es gab halt nach dem 1-1 eine gute Aktion, wo wir dann halt sofort reagiert haben. Da hatten wir eigentlich die Chance auf das 1-2 gehabt, was dann nicht geklappt hat. Danach gab es noch eine gute Phase, die dann 2 Minuten, 3 Minuten ging. Das sind halt so die einzigen Sachen in der zweiten Halbzeit, die man positiv in Erinnerung aus dem Meppner-Spiel herausnehmen kann. Fand ich jetzt. Also direkt, es gab halt direkt nach dem 1-1 halt eine Szene, wo Tankulic ganz knapp am Ball vorbeisegelte und den Ball hätte nur ins Tor drücken müssen. Das sei dazu gesagt, dass zu dieser ganz schlechten Halbzeit ja, klar, gehört das aber auch dazu.
Ja, den Strohhalm musst du natürlich ziehen. Wenn du einen kleinen hast, dann musst du den kleinen Strohhalm ziehen. Das ist
ja
einfach
so. Ja, das that what she said, oder was sagt man da?
Ja, so war es nicht gemeint.
Ja, ich weiß es auch
nicht. Nee, aber grundsätzlich musst du halt festhalten, dass halt eine halbe Stunde lang das Spiel trotzdem tot war. Also mal abgesehen davon von 2 bis 3 Minuten ist da halt wirklich nicht mehr viel gewesen. Das war halt auch traurig mit anzusehen. Es war halt auch komplett demotiviert und desillusionierend für den Fan,
fand ich auch.
Weil halt auch wirklich dann gesagt wurde, ja komm, der eine Punkt reicht uns ja immer noch, dann spielen wir jetzt auf Halten irgendwie, ich meine gut, oder ob das der Plan war, weiß man nie 100%, ob da der aggressive Plan auch hinter mir versuchen, das 2-1 noch zu machen. Auf jeden Fall ging nichts mehr, es ging aber auch wirklich spielerisch nichts mehr, es war wirklich nicht mehr schön anzugucken und ich war auch froh und dankbar, als der Abpfiff kam.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Sache muss ich auch noch eben sagen, wir haben ja dreifach gewechselt einmal.
Ja.
Da wurde ja von Markus Hünner und seinem Experten Steffen Rupprecht, oder wie er hieß, gesagt, dass es in der guten Phase, dass so ein Wechsel falsch ist. Da hat er natürlich recht, wenn er mit der Aussage.
Ja.
Ich finde aber, dass es nicht auf das Spiel zutrifft, weil, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, wir haben nämlich gerade diese beiden Chancen gehabt. Er wollte da schon wechseln, hat die Leute aber nochmal zum Aufwärmen geschickt. Also er wollte schon halt in der 60. Minute wechseln. Hat dann aber erst in der 63. gewechselt, als es halt schon wieder so falls ihr das gehört habt.
Das war nicht Lukas.
Das war nicht ich tatsächlich, das war ein Motorrad.
Ja, oder was auch, also irgendwas ohne Auspuff offensichtlich.
Egal, vielleicht kriegen wir es auch irgendwie raus, ist aber egal. Jedenfalls hat er gerade dann Leute zurückgeschickt, wiedergeholt und die gute Phase war meiner Meinung nach schon mindestens 2 Minuten vorbei und dann hat man gewechselt. Ob man jetzt dreifach um die wechseln muss. Gerade einen Amitov rauszunehmen, fand ich schwierig. Kolper, okay, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig fit, obwohl er bei 100% ist. Okay.
Na gut, beim geneigten Zuschauer bleibt aber dieses Bild. Also 2 oder 3 Minuten vorbei, hin oder her, die Phase. Ja. Und du hast halt das Gefühl, okay, die 3 kommen rein, jetzt geht halt gerade gar nichts mehr. Vorher hatten wir halt zumindest hier und da nochmal eine Aktion. Verstehst du? Also deswegen kann ich diese Beurteilung schon soweit verstehen und finde sie auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Wir werden es halt nicht rausfinden, weil wir die andere Konstellation nicht auf dem Platz sehen werden, wie es dann weitergegangen wäre. Wir leben nicht im Multiversum.
Noch nicht.
Und wir müssen damit leben, was wir gesehen haben, und das war halt einfach nichts.
Es war wenig, ja. Deswegen, also meine heftige Kritik, ich sag's nochmal gerne, bezieht sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auf meine Enttäuschung und darauf, dass es halt einfach jetzt das 11. Spiel war. Was dann halt ohne Sieg ist. Das letzte Spiel war in Verl, wer sich erinnert. Und der letzte Heimsieg war das erste Spiel der Rückrunde gegen Halle. Das war noch letztes Jahr. Und wenn man sich einfach mal die Rückrundentabelle anguckt, wo wir auf Platz 19 sind.
Nur einer ist unter uns.
Einer ist unter uns, genau. Das hat 0 Punkte geholt, komischerweise. Und da ist halt auch das Halle-Spiel noch mit eingerechnet, das heißt, du kannst nochmal 3 Punkte abziehen, wenn du dir einfach 2022 anguckst, dann ist das halt einfach schon enttäuschend, schlimm, und dann braucht mir auch keiner sagen, wir müssen aber gucken, wo wir herkommen.
Ja.
Das ist halt auch so ein bisschen der schlimmste Satz, wir müssen, den Satz kann man bringen, wir müssen gucken, wo wir herkommen, nämlich von Platz 3 aus 2021.
Genau.
Und dann das ist halt, gehört auch immer noch dazu.
Wenn du das dann hier anguckst und diese Entwicklung siehst, dann musst du dich eher fragen, wo wir hingehen.
Ja, genau, das ist auch sehr wichtig. Das ist
die schwerwiegendere Frage.
Ja.
Gut. Jetzt Samstag, Heimspiel.
Würzburger Kickers. Ich möchte noch zum Abschluss, wir müssen eigentlich nicht mehr viel sagen zu dem Spiel, wir haben eigentlich, glaube ich, das meiste gesagt. Ich möchte einfach nur eine Notiz vorlesen in Gänze, die ich mir aufgeschrieben habe, um das Spiel einfach, eine Schleife drum zu machen und zu zeigen, dass einfach sowohl bei Köln als auch bei uns nichts ging. Das war die 77. Minute. Wer sich die gerne nochmal angucken möchte, kann das ja gerne tun bei der Wiederholung. Meppen versucht umzuschalten. Muss abbrechen, da keiner mitkommt. 4 Viktorianer gehen aggressiv, oder ein Viktorianer geht aggressiv drauf. 4 rennen quasi auf das Meppener Tor zu. Durch einen schlechten Pass wird diese Chance, die eigentlich sehr, sehr gut war, 4 gegen 4 war das in dem Fall, sehr kläglich ausgespielt, und dann war die Chance auch vorbei. Ich glaube, das ist so die bezeichnende Szene fürs Spiel. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und somit ist es vielleicht eigentlich auch ein verdientes Ergebnis, das 1:1. Und wir haben den Klassenerhalt sicher. Viktoria Köln wird damit eigentlich auch wohl zufrieden sein. Wenn sie gewonnen hätten, sie den Klassenerhalt auch sicher gehabt. Haben jetzt, glaube ich, 5 Punkte Vorsprung, werden definitiv auch nächstes Jahr in der dritten Liga sein. Sonst wird schon sehr viel schief laufen müssen. Ich gehe davon aus, dass wir uns von Viktoria Berlin verabschieden müssen. Also anstatt von Verl. Ich glaube auch, dass die Würzburger Kickers das nicht schaffen werden, haben wir vorhin schon gesagt, die jetzt unser nächster Gegner sind. Und ich gönne es von denen quasi Verl auch am meisten. Also Viktoria Köln jetzt ausgenommen jetzt, also von den dreien, wo die Abstiegschance halt noch wirklich am reellsten ist. Viktoria Berlin, Verl und Würzburger Kickers. Von daher, wenn wir die Verler behalten, wäre das in Ordnung. Und somit würde ich sagen, schließen wir die Männer jetzt, oder zumindest die erste Mannschaft der Männer ab. Und reden nochmal ganz kurz über die Frauen. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du da warst.
Genau, hier, das ist schön, Sonntag, 11 Uhr, Hensch Arena.
Ja. Ja. Gegen Hoffenheim 2.
Genau, gegen TSG Teil 2.
Ja, war ein schönes Spiel meiner Meinung nach. War auch sehr witzig, dass es in der ersten Halbzeit 0-0-0 stand, weil wir sehr, sehr viele Chancen gesehen haben auf beiden Seiten. Gerade die Hoffenheimerin hat da wirklich viele Bälle rausgeholt, sehr viele unmögliche, wollte ich was sagen. Und auch die Hoffenheimerin kam halt zu sehr guten Chancen. Deswegen war das 0-0 wirklich absurd. Und auch die zweite Halbzeit hatten wir eine Riesenchance, die dann wirklich fast aus dem Winkel geholt wurde von der Hoffenheimerin. Und das sind alles so Sachen, die dann im Spielgedächtnis bleiben, zusätzlich zu den schönen Spielzügen. Sieht man ja auch.
Wobei es halt auch über lange Zeit, muss man ja auch sagen, eigentlich ruhig runtergespielt wurde. Also ich finde, da war auch viel Standardspielbein, nicht viel hundertprozentig Action geladen.
Nein, nicht hundertprozentig.
Das war eine gute Chance auf beiden Seiten da, das würde ich jetzt, dem würde ich jetzt so zustimmen auf jeden Fall. Aber
ich glaube, die erste Halbzeit hat auch ein bisschen Kraft geraubt, was dann sich wo die zweite Halbzeit ein bisschen Tribut gezollt hat. Das stimmt schon und Hoffenheim stand ja auch gut, muss man dazu sagen. Wir sind halt immer ein bisschen angerannt und haben halt uns Chancen rausgespielt, die aber nicht genutzt. Das ist halt auch so eine Sache, was zeichnet ein Spitzenteam aus? Wir hatten jetzt eine etwas schwächere Phase, haben es in Wolfsburg nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Haben es jetzt in der 90. Minute geschafft.
90+3, ne?
Ja, also wenn man auf Stage nochmal guckt, da ist gerade die 90. Minute, aber wahrscheinlich hat da die Euphorie noch mitgespielt und die haben 93 geschrieben, der ist von meinem Frauen-Account, Instagram-Account. Ich habe es dann auch so übernommen, ohne es nachzurecherchieren, aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall war es die letzte Aktion quasi, 1-0. Und wie Theo hinterher sagte, das ist eigentlich auch genau richtig. Das ist eine perfekte Aussage einfach. Es geht jetzt hier nicht mehr um spielerische Entwicklung, es geht nicht mehr um Schönspielen, es geht nur noch um Punkte in dieser Phase der Saison. Da hat er vollkommen recht, weil genau so ist es. Du musst jetzt halt, scheißegal, da fragt niemand nach, wie dieses Spiel gelaufen ist. Man guckt einfach auf die Tabelle, hat 3 wichtige Punkte geholt und genau so ist es in dieser Phase. Wir sind jetzt, glaube ich, noch 5 Spiele, wenn ich mich recht erinnere. Und da ist jeder Punkt Gold wert und jede Mannschaft geht durch so eine Schwächephase. Die Männer gehen durch eine sehr große Schwächephase. Die Frauen haben jetzt ihre Schwächephase hoffentlich hinter sich. Wenn man jetzt auch auf Magdeburg und auch in die Bundesliga guckt und so, das ist ja nicht exklusiv Meppen jetzt. Das ist halt in dieser Phase halt normal. Wir haben jetzt dadurch 3 Punkte, wichtige Punkte geholt, genau wie Duisburg und Rasenballsport Leipzig auch. Das heißt, der Vorsprung ist gleich geblieben.
Konstant,
ja. Und somit, ja, grüßt der SV Meppen weiterhin von der Tabellenspitze. Und
ja.
Jetzt geht's weiter in München gegen Bayern 2.
Genau.
Bayern München 2.
Ja.
Wollen wir noch über die SV Meppen 2 reden kurz oder hast du keine Zeit mehr?
Wenn du 2 Sätze zu sagen willst, dann hau raus.
Okay. Gut, nur ganz kurz. Also wir müssen jetzt hier ein bisschen rushen, es tut mir leid, aber dann wird es beim nächsten Mal vielleicht wieder ein bisschen länger. SV Meppen 2 hat 8-1 gegen die SG Freren gewonnen auf dem Kunstrasenplatz. Auch am Sonntag, das war das Spiel danach, da hat der SV Meppen auch ein bisschen Werbung gemacht, so den ganzen Tag in der Hensch Arena bleiben und immer schön Fußball sehen und er hatte recht behalten sollen. 8-1, das Ergebnis spiegelt schon wieder, das war ein wirklich herausragender Kick mit Man of the Match Leon Kugland, wer ihn noch kennt, hat in Magdeburg auch schon eine überragende Leistung gebracht, hat hier ein Tor geschossen und 4 vorbereitet.
Ich fände gut, wenn wir den Namen häufiger vielleicht auch bei der ersten nehmen.
Ja, definitiv, deswegen. Rico Schmidt war auch da. Hat sich das alles angeguckt, hat sich dann bestimmt auch seine Leistung genau angeguckt und wird auch seine Schlüsse für die nächste Saisonvorbereitung ziehen. Ich gehe mal davon aus, dass man da auch schon Sachen in den Weg geworfen hat, dass es dann nächste Saison weitergehen wird mit den herausragenden Talenten. Und Leon Kugland ist meiner Meinung nach wirklich so einer. Ist ein Flügelspieler, der wirklich stark sich bewegen kann und schnell umschalten kann, was ja für unser Spiel sehr wichtig ist. Ja, 8-1, es hätte auch, glaube ich, 10-1 ausgehen können. Also wirklich, wirklich viele Chancen waren da, wirklich schöner Fußball, wirklich, ja, hat einfach von Anfang bis Ende Spaß gemacht. 3-0 zur Halbzeitstand und dann zweite Halbzeit nochmal Gas gegeben. Noch ein Gegentor gekriegt, da wurde es nochmal spannend nach dem 8-1. Nee, alles gut. Tabellenführer, Eintracht Nordhorn hat in Bad Bentheim nur 1-1 gespielt. Dadurch sind wir jetzt Tabellenführer und haben den den Aufstieg wieder in eigener Hand. Und das hat sich die Mannschaft jetzt einfach auch verdient, auch aus einer Schwächephase gekommen mit 2 Niederlagen in Folge und etwas mehr Spielen ohne Sieg, sag ich jetzt mal. Aber nach dem Nordhorn-Spiel und jetzt nach dem Ferien-Spiel hat man sich so extrem eindrucksvoll zurückgemeldet, dass der Aufstieg der klare Anspruch sein muss und kann und sollte.
Ja.
Das sei nochmal eben jetzt zum Schluss.
Drücken wir da auch weiter die Daumen auf jeden Fall.
Genau.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal, wenn wir das nächste Heimspiel
hinter uns haben.
Genau. Bis dahin.
Ciao.